Bayern 2 präsentiert Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
Die erste Frage an Karl Curino, Biografen von Robert Musil. Wer war Robert Musil?
Einer der größten deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts. Basta.
Und wenn man die Biografie in Skizze oder als Stationendrama darstellen würde?
Er ist 1880 in Klagenfurt geboren als Sohn eines Maschinenbauers, ist dann in Steyr und Brünn aufgewachsen, besuchte von 1892 bis 1897 Kadettenanstalten in Eisenstadt, Burgenland und Mährisch-Weißkirchen, sprang dann ab von der militärischen Ausbildung, absolvierte ein Ingenieurstudium bis 1901, dann ein militärisches Jahr als einjährig Freiwilliger, dann ein Jahr als Volontärassistent an der Technischen Hochschule in Stuttgart, dann ab 1903 bis 1908 Studium der Philosophie, Psychologie, Mathematik und Physik in Berlin mit Promotion über die Beurteilung der Lehren des österreichischen Philosophen Ernst Mach. Danach dann freier Schriftsteller. Paukenschlag 1906, sein erster Roman, Die Verwirrung des Zöglings Törleß. Zweites Buch 1911, ein Novellenband unter dem Titel Vereinigungen. Das dritte Buch, das Drama Die Schwärmer 1921. Dann in den folgenden Jahren ein Band unter dem Titel Drei Frauen mit den Erzählungen Grigia, die Portugiesin und Tonka, sowie die Posse Vinzenz und die Freundin bedeutender Männer. Und danach konzentrierte Arbeit am Roman Der Mann ohne Eigenschaften 1930, der erste Band, 1932 im Dezember ein Fortsetzungsband, den Musil 2.1 nannte. Dann weitere 20 Fortsetzungskapitel 1938 als Druckfahnen vorhanden, deren Erscheinen durch Hitlers Einmarsch in Österreich verhindert wurde. 1942, nach etwa 4 Jahren im Schweizer Exil, Tod in Genf am 15. April 1942. Der Roman Der Mann ohne Eigenschaften bleibt unvollendet zurück. Und der Witwe gelingt es erst ganz mühsam, das Interesse für das Werk ihres Mannes wieder zu erwecken, aber über dem Versuch, einen Neudruck des Manns ohne Eigenschaften zu Wege zu bringen, stirbt Martha Musil im Sommer 1949 in Rom. Die Wiederauferstehung gelingt erst durch die Edition von Adolf Frisé, Der Mann ohne Eigenschaften 1952, die Tagebücher 1955, Prosa-Dramen, späte Briefe 1957 und ab den 70er Jahren erfolgt dann eine verbesserte und erweiterte Ausgabe, der nun irgendwann in den nächsten Jahren eine komplette digitale Edition des gesamten Werkes inklusive Nachlass folgen wird.
An den Jahreszahlen merkt man auch schon, das ist selbst schon so ein Leben, was der Mann ohne Eigenschaften eben führt, ein Eigenleben, dieser unvollendete Roman. Aber wer ist jetzt der Mann ohne Eigenschaften?
Sie meinen als Romanfigur. Der Mann ohne Eigenschaften ist ein Mann, der über viele hervorragende Eigenschaften, um nicht zu sagen über die besten Eigenschaften der Zeit verfügt, allerdings ohne sich mit diesen Eigenschaften zu identifizieren. Für die Identifikation mit diesen Eigenschaften bedarf es eines großen Zieles oder eines Menschen, der zur Identifikation verhilft. Das ist in diesem Falle Agathe, die Zwillingsschwester, die lange vergessene Zwillingsschwester des Helden Ulrich. Sie sorgt zumindest für eine Zeit lang dafür, dass Ulrich mit sich identisch wird. Aber so sahen die Pläne dann aus. Am Ende des Romans sollte der Ausbruch des Ersten Weltkriegs stehen. Ulrich geht als Freiwilliger, als Offizier in diesen Krieg und benutzt seine Schwester sogar zu Spionagezwecken, sodass die Katastrophe der Geschwisterliebe mit der allgemeinen europäischen Katastrophe von Sommer 1914 übereinfallen sollte. Aber wie gesagt, das sind Pläne, die sich nur in Musils Papieren finden. Als er am 15. April 1942 stirbt, ist für das allgemeine Publikum noch überhaupt nicht abzusehen, wie dieser Roman weitergehen sollte. Und letztlich war Musil auch ratlos oder zumindest ein wenig ratlos, wie es mit diesem Buch weitergehen sollte, denn das Problem bestand ja darin, dass er noch mit der Beschreibung des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs beschäftigt war, zu einem Zeitpunkt, als längst der Zweite Weltkrieg über den Globus hinwegfegte. Und sein einziger Trost war in diesem Zusammenhang, dass seine Probleme so oft überholt worden seien, dass sie eine bestimmte Beständigkeit entwickelt hätten.
Der Mann und die Eigenschaften ist gewissermaßen mindestens genauso sehr Mythos wie Roman. Der Roman wurde nicht fertig geschrieben. Den Titel kennt jeder. Viele Menschen haben versucht, den Roman zu lesen, zumindest die eben veröffentlichten Teile. Woran hat's gehakt, dass eben die veröffentlichten Teile nicht so eine Faszination ausgeübt haben auf die Leserschaft, wie zum Beispiel Thomas Mann, Der Zauberberg?
Der Zauberberg ist ein fertiges Buch, es ist kein Fragment. Und wahrscheinlich rührt das Steckenbleiben der Leser in diesem Buch, das hört man von vielen Seiten, eben auch damit zusammen, dass Musil selber stecken geblieben ist. Aber meine Antwort darauf ist immer die, es ist besser, bei Musil stecken zu bleiben, als 10 deutsche Romane der Gegenwart zu Ende zu lesen.
Sie beschäftigen sich jetzt mit Robert Musil 40 Jahre?
Knapp, ja.
Knapp 40 Jahre. Können Sie noch mal kurz skizzieren, wie Sie zu der Beschäftigung mit Robert Musil kamen, wie es angefangen hat und wo es hinführt?
Wo es hinführt, weiß ich nicht. Aber angefangen hat es schon zu meinen Schulzeiten. Ich bin in ein bayerisches Gymnasium in Dinkelsbühl gegangen, habe dort 1961 Abitur gemacht, habe 1959 im Herbst durch einen Klassenkameraden, der später selber Autor wurde, Harald Kaas, bei Hansa veröffentlichte er den Band Uhren und Meere, bevor er sich selbst erhängte. Durch ihn habe ich im Herbst 1959 Karl-Heinz Deschners Buch Kitsch, Konvention und Kunst in die Hand bekommen. Und da bin ich auf die ersten Seiten aus Musil gestoßen, aus der Novelle Grigia und aus der Reise ins Paradies, einem Kapitel über den Geschwisterinzest in dem Roman, den Musil geschrieben hat und dessen Teile nicht alle zugänglich waren, lange Zeit. Diese Texte, Grigia und Reise ins Paradies, haben mich so fasziniert, dass ich mir sagte, mit diesem Autor musst du dich näher beschäftigen. Und als ich nach einem Germanistikstudium 1965 überlegte, worüber ich meine Doktorarbeit schreiben wollte, stand eigentlich fest, dass das Thema Robert Musil sein würde. Und dann hat sich durch einen glücklichen Zufall ergeben, dass ich eine Einladung zusammen mit meiner Frau nach Rom bekam, um den Nachlass Musils zu katalogisieren. Und das waren unglaubliche 1,5 Jahre, die wir da in Rom verbracht haben. Man wurde in einen Strudel von Informationen gestürzt, nicht zuletzt auch biografischer Art, sodass ich mir relativ früh, auch angesichts der Verluste, die im Laufe des 20. Jahrhunderts eingetreten waren, sagte, es gilt zu konservieren, was noch an Informationen über dieses Leben und dieses Werk vorhanden sind. Und deswegen habe ich also schon in Rom 66, 67 ziemlich intensiv recherchiert, habe mit vielen Zeitgenossen gesprochen, habe den Nachlass auf biografische Informationen durchgeforstet. Allerdings konnte ich damals noch nicht ahnen, dass daraus eine fast 4 Jahrzehnte währende Beschäftigung würde. Aber Musil sagt selber mal, man weiß nie, oder ein Mann kommt nie weiter, als wenn er nicht weiß, wohin er geht.
Nun haben Sie in großem Umfang konserviert, nämlich im September 2003 ist die über 2000 Seiten umfassende Biografie erschienen über Robert Musil im Robold Verlag. Hier drängt sich die Frage auf, die Recherchen zu Robert Musils Biografie und die Recherchen auch zu dem Roman. Der Nachlass liegt zu großen Teilen oder komplett in Wien.
Ja, zumindest die Teile, die bisher aufgefunden worden sind, es tauchen immer wieder mal Funde auf, wie vor etwa 15 Jahren in einem Bozener Keller, wo plötzlich 400-500 Briefe und Karten von Martha Musil an ihren Mann aus den Jahren 1914 bis 16 auftauchten. Also bei Musil kann man nie sicher sein, dass man alles Material in der Hand hat. Aber das Allermeiste ist in der Tat jetzt in der Österreichischen Nationalbibliothek gesammelt und öffentlich zugänglich, was ein großer Vorzug bei der Arbeit ist.
Können Sie skizzieren, wie Sie vorgehen? Also das ist ja ein rechtes Abenteuer, nehme ich an. jemandes Leben zu recherchieren, der ins Exil gegangen ist, der wahnsinnig viel hinterlassen hat, also der unheimlich viel geschrieben hat.
Ja, und der in manchem auch ein rechter Geheimniskrämer war, mal von, sagen wir mal, Zensurmaßnahmen seiner Witwe posthum ganz abgesehen. Als wir damals in Rom die Manuskripte, vor allem die der Tagebücher durchgesehen haben, haben wir festgestellt, dass immer mal wieder scharfe Scherenschnitte zu verzeichnen sind. Da fehlt plötzlich die untere Hälfte eines Blattes oder das obere Drittel eines Blattes und niemand konnte einem sagen, wo ist dieses Zeug hingekommen, bis dann lange, lange, lange nach Mater Musils Tod durch einen wirklich unwahrscheinlichen Zufall in einem alten Mantel von ihr Manuskripte eingenäht gefunden wurden, die manches von diesem weggeschnittenen Material enthalten haben. Nicht alles wohlgemerkt, aber doch mancherlei. So zum Beispiel Selbstmorddrohungen Marthas nach einem Panschall Musils mit der Schauspielerin Ida Roland im Sommer 1913 oder eine Bilanz, die er von seiner Ehe gezogen hat am letzten Geburtstag, den er erlebte, 6. November 1941.
Ich komme nochmal auf die Biografie zurück, die im September 2003 erschienen ist über Robert Musil. Hier ist minutiös dieses Leben von Musil dargestellt. Allein die Fußnoten, glaube ich, umfassen etwa 400 oder 500 Seiten. Eine enorme Leistung, die man auch nur verstehen kann, als Leser verstehen kann, wenn man weiß sozusagen, wie lange die Beschäftigung auch mit dem Gegenstand bzw. mit Musil war. Mhm. Was uns in diesem Zusammenhang auch nochmal sehr interessiert, ist natürlich speziell der Mann ohne Eigenschaften und sind die Figuren in diesem Roman. Und hier haben Sie ja bei fast allen Figuren sozusagen auch die realen Hintergründe recherchiert. Es scheint ja so gewesen zu sein, dass Musil eben wenig sozusagen auf der Genius-Einfallebene gearbeitet zu haben, sondern alles hat seine, in Anführungszeichen, realen Hintergründe.
Man kann in der Tat bei vielen Texten Musils von einer Art Schlüsselcharakter reden. Das ist nicht einzigartig bei ihm. Es ist ja bekannt, dass zu den Buddenbrooks in Lübeck auch ein Schlüssel für die Personen unter der Hand weitergegeben und sogar verkauft wurde. Und so kann man von Musils erstem Buch an, vom Törleß an, eigentlich bei den allermeisten seiner Texte die realen Hintergründe ermitteln. Musil ist in der Tat ein Mann mit wenig Fantasie im herkömmlichen Sinne gewesen. Er hat immer auf Ereignisse, auf Personen in seinem unmittelbaren Umkreis zurückgegriffen und hat sich allenfalls erlaubt, mal aus zwei oder drei oder fünf Personen eine zu machen, das eine oder andere abzuändern. Aber die Verankerung in der Realität ist bei ihm immer sehr stark gewesen. Anscheinend hat das auch damit zu tun gehabt, dass er glaubte, dadurch seien diese Dinge eben auch stärker in der Realität verhaftet und auch glaubwürdiger für das Publikum, als wenn man frei erfindet. Er hat immer wieder geniale Plots erfunden, wie meinetwegen die sogenannte Parallelaktion im Mann ohne Eigenschaften, diesen Wettlauf der preußischen und österreichischen Patrioten in Richtung auf das Jahr 1918 mit diesem fiktiven Regierungsjubiläum Franz Josefs, 70 Jahre, Wilhelm II., 30 Jahre. Also das ist eine Erfindung, die wirklich geniale Züge hat. Aber das Figurenensemble ist wirklich ganz stark in der Realität verhaftet. Und es war dann immer interessant, auf diese realen Vorbilder zurückzugehen, auch um zu sehen, was hat Musil retuschiert, was hat er weggelassen, was hat er hinzugefügt im Sinne seiner dramaturgischen Absichten. Und es gibt ein paar wirklich sehr plastische Beispiele. Im Mann und Eigenschaften gibt es ja diesen faszinierenden Sexualmörder Moosbrugger, um dessen Zurechnungsfähigkeit es einen erbitterten Streit der Juristen und der Mediziner und Psychiater gibt. Das ist ein Fall, der die Juristen im Grunde bis zum heutigen Tag beschäftigt und sie können erleben, dass ihnen ein Jurist sagt, seit ich diese Kapitel bei Musil über Moosbrugger gelesen habe, mache ich kein Strafrecht mehr, weil mir die Fiktionen des Strafrechts da auf eine so plastische Weise vor Augen geführt worden sind, dass ich das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren kann, weiterzumachen. Okay. Musil gibt oft Fingerzeige darauf, dass das Material nicht seinem Kopf in Urzeugung entsprungen ist, sondern dass es in der Zeitung gefunden hat. So heißt es auch ganz eindeutig bei Moosbrugger in dem ersten Kapitel über ihn, dass der Ulrich zwar einmal im Gerichtssaal dabei war, aber eigentlich hat er alles in der Zeitung gelesen, denn in der Zeitung erlebt man viel interessantere Dinge als im eigenen Leben. Also sagte ich mir, man muss jetzt einfach mal in den Zeitungen nachgucken, um festzustellen, auf welchen historischen Kriminalfall diese Geschichte zurückgeht. Und die Schwierigkeit war nur die, dass das natürlich einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleicht. Es gab verschiedene Stellen, von denen ich glaubte, sie würden einem vielleicht weiterhelfen. Und da gab es zum Beispiel im Törleß eine Stelle, wie der Zögling auf der Straße Zeuge wird, dass die Polizei einem Mörder die Hand auf die Schulter legt, ihn verhaftet und in dem Augenblick fällt dem Mann die Maske vom Gesicht. Und da es also im Zögling Törleß vorkam, dachte ich mir, man muss in den Zöglingsorten, also Eisenstadt und Märischweißkirchen, in den Zeitungen nachsehen, ob es zwischen 1892 und 1897 einen solchen Fall gäbe. Die Zeitungen haben dann gezeigt, nein, es gibt einen solchen Fall nicht. Dann gab es Hinweise, dass sich die Geschichte möglicherweise in Stuttgart 1923 zugetragen haben könnte. Das Studium der Zeitungen hat wieder ergeben, nein, das stimmt nicht. Dann erinnerte ich mich, dass sich der musische Held in einem frühen Text, er nennt ihn damals Monsieur le Vivisecteur, von einem Mädchen auf der Straße verabschiedet mit dem Satz, ich bin der Mädchenmörder, den man gestern gehängt hat. Also dachte ich mir, man muss jetzt einfach im Jahre 1900 nachsehen, welcher Mädchenmörder ist damals gehängt worden. Und hat dieser Fall vielleicht mit Moosbrugger zu tun? Und die Memoiren des letzten österreichischen Scharfrichters Josef Lang haben einen Hinweis auf einen gewissen Florian Groß-Rubatscher gegeben, der im Herbst 1900 in der Festung Rovereto nach einer Reihe von Sexualmorden hingerichtet wurde. Da gab es interessante Parallelen zwischen Moosbrugger und diesem Groß-Rubatscher, unter anderem einen langen Streit um die Zurechnungsfähigkeit, einen Fluchtversuch aus dem Irrenhaus, so wie er auch für Moosbrugger geplant war. Und von daher dachte ich mir, jetzt ist der Fall gelöst, schrieb einen Aufsatz, ein Mörder macht Literaturgeschichte. Schilderte den Fall Groß-Rubatscher, ich hatte die Akten über seinen Prozess in der Festung Rovereto gefunden, verwunderlicherweise, inklusive Foto. Und als dann der Aufsatz gedruckt war, hatte ich doch irgendwie ein blödes Gefühl und dachte mir, irgendwas stimmt da doch noch nicht so ganz, das haut noch nicht so ganz hin. Hab den Fall aber dann eine Weile ruhen lassen und plötzlich kriege ich die Memoiren eines Österreichers, Adolf Molnar, in die Hand, der schrieb, er wisse, wann sich der Fall Moosbrugger zugetragen habe, der Fall hätte 1914 in der Fasanengasse in Wien stattgefunden. Nachgeschlagen in Musils Lieblingszeitung, Illustrierte Kronenzeitung, so eine Art Bildzeitung der Monarchie. Dann fand ich den Fall 1914, da zeigte sich aber, nein, das ist überhaupt nichts. Das hat mit dem Fall Moosbrugger überhaupt nichts zu tun. Weitergeblättert, zurückgeblättert, 1912, Februar, finde ich die Begnadigung eines Sexualmörders namens Christian Vogt. Nochmal zurückgeblättert, Oktober 1911, das war der Prozess. Und nun war schlagartig klar, das ist in allen Einzelheiten der Fall Moosbrugger. Und man konnte es an den wörtlichen Zitaten nicht zuletzt festmachen. Es gibt ganz verblüffende Sätze, mit denen sich der Mörder zum Beispiel von seinem Richter verabschiedet. Er sagt, ich bin mit dem Urteil, mit dem Todesurteil zufrieden, obgleich ich Ihnen gestehen muss, dass Sie einen Irrsinnigen verurteilt haben. Die Germanisten haben immer geglaubt, das sei ein Satz, der in seiner hochparadoxalen Form Musils Gehirn in Urzeugung entsprungen sei, wie Athene dem Haupt des Zeus. Und nun zeigte sich, es stand so in den Wiener Zeitungen. Musil hatte ungefähr ein halbes Dutzend Wiener Zeitungen ausgewertet, hatte die interessantesten Stellen herausgezogen und hat dieses Material sozusagen kollagiert. Und von daher zeigte sich, wie Musil arbeitete, wie ein Ingenieur, der vorgefundenes Material musterte, auf seine Zwecke hin zuschnitt und dann eben in der ihm genehmen Form verarbeitete. Leider ist dieses musische Zeitungsarchiv, in dem es unter Z10 bis Z16 diese Sammlung von Zeitungsausschnitten gab, verloren gegangen. Sonst wäre die Geschichte leichter gewesen.
Also Realität wird zur Fiktion. Jetzt wird aber Fiktion auch irgendwie zur Realität, in diesem Fall Robert Musil. Weil wenn ich mir die Biografie ansehe, ab Kapitel 26 geht es um den Mann ohne Eigenschaften und es geht dann zunehmend um Musils Schreibprozess Mann ohne Eigenschaften, also um den Entstehungsprozess dieses Romans. Und man hat irgendwann das Gefühl, der Mann hat eigentlich nicht mehr gelebt, sondern nur noch geschrieben. Also da fallen Werk und Leben dann wirklich so zusammen.
Ja, das ist natürlich auch eine Schwierigkeit für den Biografen, wenn sozusagen ein Leben nach dem 40. Lebensjahr quasi eingefroren wird und nur noch dazu dient, das Werk hervorzubringen. Und die einzige Abwechslung, die es dann noch eine Zeit lang gab, so bis in die Mitte der 20er Jahre und ein bisschen darüber hinaus, das war der Sport zum Beispiel. Aber alles, was mit Eros zu tun hatte, dieses Kapitel war sozusagen im Jahre 1915 mit einem außerehelichen Verhältnis mit einer Südtiroler Bäuerin, genannt Grigia, zu einem Ende gelangt. Musil war von da an ein treuer Ehemann. Und wenn man an die Befruchtung zum Beispiel des goethischen Werkes durch die fortwährende erotische Inspiration denkt, dann muss man sagen, das ist bei Musil eben ab den frühen 20er Jahren ausgefallen. Und außer Geldsorgen, Gesundheitsproblemen, später Aufenthaltsproblemen in der Schweiz, hat sich da an Äußerlichkeiten eben nicht mehr sehr viel getan. Und deswegen muss eine Biografie Musils gleichzeitig auch immer eine Werkbiografie werden. Das haben Sie ja schon angedeutet in Ihrer Frage.
Nun ist die Publikationsgeschichte vom Mann ohne Eigenschaften auch sehr eng verknüpft mit Verlagsgeschichte, nämlich mit dem Verlag Rowohlt. Ernst Rowohlt stand sehr eng zu Musil. Was war das für eine Beziehung zwischen den beiden?
Eine Beziehung zwischen zwei sehr unterschiedlichen Männern. Der eine ein zurückhaltender, von seinem Wert allerdings sehr überzeugter Österreicher. Der andere ein norddeutscher Hühne, allen Genüssen des Lebens, nicht zuletzt dem Essen, dem Trinken und dem Eros sehr zugetaner Mann. Ein Mann, der fortwährend zu Exzessen neigte und gleichzeitig einer der wichtigsten Verleger deutscher Sprache des 20. Jahrhunderts war. Es muss aber zumindest von Rowohlts Seite aus eine große Faszination durch Musil gegeben haben, was dann zu dem Satz führte, was Cotta für Goethe ist, das ist Musil für Rowohlt. Und so hat man Musil auch in ökonomisch außerordentlich schwierigen Zeiten weiter finanziert, bis dann die Verhältnisse, nicht zuletzt der politische Druck, dafür gesorgt haben, dass Musil Mitte der 30er Jahre zu dem emigrierten Verlag Beermann Fischer übergewechselt ist. Was dann allerdings auch nur bis zum Frühjahr 38 dauerte, weil dann der Einmarsch Hitlers in Österreich diesen Verlag zerschlagen hat.
Es gibt ja diese Anekdote, dass Robert Musil einen Brief an Ernst Rowohlt geschrieben hat, worin stand, wenn Sie mir die und die Summe nicht monatlich weiterhin zahlen können, dann bleibt mir nichts anderes übrig.
Dann muss ich mich erschießen. Rowohlt hat diese Geschichte in den 50er Jahren noch erzählt und er sagte, Musil war der Einzige, dem ich das geglaubt habe. Und Martha Musil hat auch bekräftigt, sie hätten sich umgebracht, wenn gar kein Geld mehr da gewesen wäre. Das Vermögen der beiden, sowohl Robert Musils als auch seiner Frau, war durch die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg aufgezehrt, sodass Musil ab der zweiten Hälfte der 20er Jahre von den Rowohltschen Vorschüssen und danach, so ab spätestens 1933, von den Zuschüssen seiner Freunde lebte. Wenn Sie den Waffenpass Musils sehen, den er sich in Wien der 30er Jahre ausstellen ließ, dann muss man leider davon überzeugt sein, dass das die Waffe gewesen wäre, mit der er sich erschossen hätte. Und als er im Herbst 1934 wieder vor dem finanziellen Nichts stand, sagte er seinem Retter Bruno Fürst, der dann die Wiener Musikgesellschaft gegründet hat, dieser Tag war der letzte Tag, den ich dem Schicksal gewährt habe. Das heißt, der Selbstmord war schon terminiert, er war schon festgesetzt.
Unter dem Strich bleibt für die Literaturgeschichte und für uns Leser und überhaupt und leider ein großer Autor ist an seinem Hauptwerk gescheitert. Er selbst hat es ja auf Lebensumstände, auch Finanzknappheit primär zurückgeführt. Wie ist es aus Sicht des Biografen? Woran ist Musil bei diesem Roman Der Mann ohne Eigenschaften gescheitert?
Es lässt sich in wenigen Worten ganz schwer sagen. Ich glaube, es ist ein Syndrom von Gründen gewesen. Es war seine miserable gesundheitliche Situation. Ab den 20er Jahren war er im Grunde ein schwerkranker Mann, obwohl er das durch seine Sportbegeisterung immer wieder kaschieren konnte. Er war finanziell ruiniert. Er hatte große Probleme mit seiner Umwelt, nicht zuletzt auch mit den Schweizer Behörden, dann im Exil. Er hatte physiologische Schwierigkeiten, die möglicherweise auf die Spätwirkungen der Syphilis und auf einen Schlaganfall zurückgingen. Aber man kann es vielleicht zuspitzen und sagen, Musil ist an seinen Ansprüchen gescheitert. Er wollte einen Roman schreiben, in dem er die ganze Epoche fasste und nicht nur den historischen Augenblick von 1914, wie das ursprünglich geplant war. Er wollte einen aus der Vergangenheit entwickelten Gegenwartsroman schreiben in einer Epoche, die sich fortwährend überschlug und die dafür sorgte, dass er noch mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt war, als schon der Zweite ausgebrochen war und über den Globus hinwegrollte. Und Musil hat sich in Momenten der Ehrlichkeit selber gefragt, ob er nicht in der Tat gescheitert sei, aber dann vielleicht doch auf einer höheren Ebene als die meisten seiner Zeitgenossen. Und wenn man von Scheitern spricht, dann sollte man sagen, Scheitern im Sinne der klassischen Ästhetik des vollendeten Werks, wenn man dem Fragment seine Würde gibt, wie es ja seit der Romantik der Fall war, dann stellt sich die Sachlage doch etwas anders dar.